Der Titel dieser Predigt ist Herauserwählt. Unser heutiger Text handelt von Gott und der Welt. Er steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel, wo unser Herr Jesus gegenüber seinen Jüngern feststellt, wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und wir werden von diesem Text noch ein paar Mal hören im Lauf dieser Predigt. Aber für wie viele Christen ist das die elementare Aussage, weil ihr nicht von der Welt seid? Und wie viele stehen wirklich fest auf dem Boden dieser gottgewollten und gottgegebenen Realität, dass Jesus sie aus der Welt heraus erwählt hat? Erhalten wir also das eine fest, es handelt sich um eine Tatsache bei dieser Feststellung Jesu, nicht um eine Möglichkeit und auch nicht nur um eine Zukunftsvision. Dieses sein Wort, weil ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, das muss mir und dir als die von Gott für uns gewollte Platzierung klar bewusst sein, es sei denn, wir wären nicht damit gemeint. Gottes Wort sagt, und das ist eine weitere ganz wesentliche Tatsache im 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Ja, Gott hat die ganze Welt mit sich versöhnt, nur dass die Welt keinen Teil hat daran und auch wir werden keinen bleibenden Teil an dieser Versöhnung behalten, wenn wir uns nicht sozusagen dauernd in Christus hineinarbeiten und immer wieder hinzutreten zu ihm und zwar in allen Belangen. Nicht, dass das nun ein Werk wäre oder ein Verdienst unsererseits, aber wenn du Teil an der Versöhnung haben willst, dann musst du ganz in Jesus Christus hineingegangen und geblieben sein. Auch, dass ich in diese Welt geboren bin, in diese Weltzeit gesetzt wurde, ist ja nicht das Tun und der Wille meines Vaters und meiner Mutter, sondern das ist Gottes Wille. Und damit zu dem Begriff Welt, der in Jesu zitierten Ausspruch fünfmal vorkommt. Welt, griechisch Kosmos, wird im Neuen Testament hauptsächlich verwendet für die vom Verderben der Sünde gezeichnete Schöpfung, wie zum Beispiel am Eingang dieses Johannesevangeliums, wo da steht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Und daran hat sich nichts geändert. Bis heute erkennt die Welt ihn nicht. Sie ist gar nicht von sich aus bemüht, ihn zu erkennen, geschweige denn ihm vor der Zeit zu begegnen. So rief auch einst Wilhelm Busch den Menschen zu, die zu ihm gekommen waren, um das Evangelium zu hören, ihr wollt Gott ja gar nicht finden, ihr wollt ihn vielmehr verlieren. Denn die Welt ist durch den Fall des ersten Menschen für ihn selber und alle nach ihm zu einer unausweichlichen Stätte der Sünde und des Todes geworden. Wie der Römerbrief sagt, dass gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Durch den Abfall des Menschen von Gott entstand die Welt als eine eigensinnige, satanisch beeinflusste Macht mit ihren gesellschaftlichen Einrichtungen, ihrer Lebensweise und Kultur, mit ihren Verirrungen, Theorien, Philosophien und Lehren, mit denen wir uns heute mehr denn je abplagen, in diesem eingebildet aufgeklärten System namens Welt, das unter dem Zorngericht Gottes steht. was dabei den Fürsten und Urheber dieser Welt betrifft, unseren ersten Vater, den Lügner und Menschenmörder von Anfang an, von dem sagt unser Herr Jesus, der ja selber nicht von dieser Welt ist, in mir hat er nichts. Aber wir weltinfizierten Menschen können das so nicht behaupten, denn wir waren von Jugend auf diesem Verderber und auch uns gegenseitig untereinander hilflos ausgeliefert, wie Gottes Wort sagt von uns im Epheserbrief, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Um uns zu erretten, musste daher einer kommen, der nicht von diesem Weltsystem ist. Und es kam der Schöpfer selber. Nicht aber als Machthaber in diese Welt, sondern als das Lamm Gottes, als der König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Und der Heiland der Welt hat damit tatsächlich den Himmel zerrissen, wie geschrieben steht in Jesaja 64, ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen. Und das waren wir, seine Feinde. Damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten. Ja, fahre du herab, dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Er war Jesu Kommen nicht eine furchtgebietende Tat? Sowohl für die, die ihn so gescheut haben, dass sie seine Hinrichtung ausführen mussten, die zu unser aller Rettung nötig war, als auch für die, die ihn weiter verachten und in dieser ihrer Sünde ins Gericht kommen, vor allem aber für die, die gerettet wurden durch seine furchtgebietenden Taten, deren Schrecklichste am Kreuz auf Golgatha geschah. Und war nicht seine Auferstehung, nämlich dass er sein Leben selber wieder an sich genommen hat, eine furchtgebietende Tat unseres Herrn und nicht nur für den Teufel? Aber so schrecklich und furchtgebietend es auch aussieht, welche Herrlichkeit wartet jetzt auf die, die auf ihn harren, die ihr Herz und Vertrauen auf Jesus und seine Taten setzen? Und ist unter uns ein einziger, der behaupten könnte, Gott hätte nicht an ihm gearbeitet? Nein, Gott hat an dir gearbeitet und auch an mir von Jugend auf. Gott hat dich haben wollen. Und jetzt, wo er dich hat, jetzt siehst du erst, was es geheißen hat, in der gottfernen Welt zu stecken. Und nie und nimmer werden wir diesem Unheil entronnen. Nein, Jesus hat den Himmel zerrissen. Er ist herabgekommen, deinetwegen, ja gerade deinetwegen, hat dich haben wollen. Sein Wegbereiter Johannes der Täufer erkannte ihn sogleich und nannte ihn beim Namen. Als da steht, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das ist für uns der wichtigste und heilsamste Titel Jesu, das Lamm Gottes. Denn der birgt das Evangelium für uns in sich. Du darfst jetzt und immer wieder zu Jesus kommen, weil er das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde getragen hat. Allerdings, alles von Gott Verbannte, das hast auch du dabei jetzt zu verbannen. Jesus, als der Retter der Welt, nahm er sie weg, die Sünde der Welt. Und auch die Samariter erkannten, dass Jesus das Licht ist, das in die Welt kam, indem sie sagten, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt der Christus ist. Und wir können nur durch die Erkenntnis Jesu als Teilhaber einer ganz neuen Natur dem vorprogrammierten Verderben dieser Welt entkommen, diesem System des Bösen, wie im 2. Petrusbrief steht, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nämlich durch die Erkenntnis Jesu, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und im 1. Johannesbrief steht im Kapitel 5, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Dieses Böse, die Begierde in der Welt, findet seit unseren Tagen die Möglichkeit, extrem schnell Zugang zu der gesamten Menschheit zu erhalten durch die digitalen Medien. Es ist dadurch aber auch leichter erkennbar und durchschaubar geworden. Die Bosheit wird so täglich offensichtlicher. Stellen wir uns nun als ein Beispiel eine typische Praxis dieser Weltzeit vor Augen, bevor wir weiter auf Jesu Worte eingehen. Die kolportierten Informationen bezüglich CO2 und Feinstaub mit NO2, die sogenannte Klimarettung und vieles davor, das sind ja nicht nur geschäfts- und verkaufsorientierte Halb- und Unwahrheiten, die in den Raum gestellt werden, sondern sie sind in erster Linie handfeste Beleidigungen des Schöpfers. Denn mit all diesen Behauptungen werden nicht nur Menschen belogen, übervorteilt und ausgenützt, was ja erst seit diesem Zeitalter der Medien in so großem Umfang möglich ist, sondern damit wird Gottes gute Schöpfung frech verleumdet und zu niederträchtigen Zwecken umgedeutet und so in Misskredit gezogen. Und das hat natürlich zwangsläufig Folgen. Was dieses Weltsystem dem Menschen jetzt lügenhaft als logisch verkauft, das wird das Nachdenken über Gottes gute Schöpfung, anhand dessen er erkannt werden könnte, nicht fördern. Sind diese Hirngespinste doch eine Beschäftigungstaktik übelster Sorte. Der Mensch frisst ja nun quasi unhinterfragt, was ihm heute vorgesetzt wird im Fernsehen, im Radio, im Internet, in der Zeitung und auf dem, was die breite Masse mit Vorliebe an die Stirn und in die Hand nimmt, seinem Smartphone. Was für ein klug gewählter Name für ein Gerät, das gezielt auf das Gegenteil hinwirkt. Aber hören wir jetzt auszugsweise die Worte eines Unternehmers im Clean- und Green-Tech-Bereich. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften, war auch Manager des Jahres und Innovationspreisträger, ein erfolgreicher Fachmann im Bereich der Physik. Er sagt unter anderem zum aktuell verfolgten Klimaschutzprogramm, das Klima können wir als Menschheit nicht schützen. Wir kennen ja nicht die Korrelation zwischen CO2-Konzentration und Temperaturgradient. Das heißt, wir wissen nicht, ob es wärmer wird und damit haben wir mehr CO2 oder ob wir mehr CO2 haben und deswegen wird es wärmer. Denn es gibt einen Merksatz, Korrelation bedeutet ja nicht Kausalität. Nun werden aber weltweit Billionen von Dollars und Euros ausgegeben, um einer vermeintlich heilbringenden CO2-Einsparung hinterherzulaufen, ohne diese Korrelation überhaupt zu kennen. Das muss politisch für verwerflich gehalten werden. Mit einem Bruchteil von diesen Unsummen könnten wir wahrscheinlich den Hunger auf der Welt stillen, was wohl eher die primäre Aktion sein müsste. Der Weltklimarat veröffentlicht seit Jahren die sogenannten Klimaprotokolle und berichtet dabei regelmäßig über Klimakatastrophen. Klimakatastrophen sind dabei allerdings nichts anderes als ein schlichter Klimawandel und den hat es schon immer gegeben und den wird es immer geben und den werden wir als Menschheit wohl auch kaum aufhalten, solange diese Erde besteht. Wir sprechen tatsächlich über einen CO2-Anteil in der Atmosphäre von knapp 400 ppm. Ein ppm ist ein Tausendstel von einem Tausendstel. Und wir gehen davon aus, dass wir 4% davon als menschgemacht bezeichnen dürfen. Das ist soweit unstreitig. Vermessenerweise glauben wir aber, dass wir die Hälfte davon einsparen könnten. Und wir bewegen uns dann in Prozentzahlen von 0,0001,6. Und wenn ich mir überlege, dass die Atmosphäre zu 78% aus Stickstoff besteht und zu 21% aus Sauerstoff, womit 1% dann übrig bleibt und dieses 1% zu 90% von Argon belegt wird und wir dann auf einen kläglichen, minimalen Rest kommen, der wirklich von CO2 repräsentiert wird, und wir uns dann überlegen, gehen wir noch eine 10% tiefer, dann sind wir in der Anreicherung der Atmosphäre durch ein Brenngas und das wäre CH4. Und dann erhebt sich wirklich die Frage, ob so etwas noch rational sein kann. Und wir wissen vor allem unstreitig, hätten wir mehr CO2 in der Atmosphäre, dann würden die Wüsten auf der Erde kleiner werden. Wir wissen, dass die Tomatenbauern CO2 in ihre Gewächshäuser reinpumpen, damit die Tomaten besser wachsen. Und auf dieser Basis glauben wir, ein komplettes Wirtschaftssystem auf den Kopf stellen zu können. Das funktioniert weltweit aber nicht. Meine Überzeugung ist, der Mensch ist am Klimawandel nicht beteiligt. Und das kann er auch nicht sein, es sei denn, wir zünden jetzt alle vorrätigen Atombomben auf einmal. Man muss sich also überlegen, worauf die Politik hier eigentlich abzielt. Und das ist für meine Begriffe ganz klar. Menschen, die unter Angst und Schrecken gehalten werden, denen man die Apokalypse und das Armageddon Tag für Tag aufs Neue demonstriert. Also fangen wir an mit dem Waldsterben, machen wir weiter mit dem Ozonloch, machen wir weiter mit der Klimakatastrophe. Und das muss so weitergehen und das muss immer schlimmer werden, denn wenn die Leute das dann irgendwann nicht mehr glauben, dann gäbe es ja umgekehrt eine Katastrophe, nämlich für die Politik. Also muss ein neues Thema herbei und dieses Thema heißt Feinstaub. Und dieses Thema Feinstaub ist so krass, da muss man sich nicht mehr aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das ist wahrscheinlich Blödsinn. Nein, das Thema Feinstaub kann man sachlich als Fehlinformation bezeichnen. Es werden da Grenzwerte aufgestellt, die so abstrus sind, dass man sich bitte vor Augen halten mag, der Grenzwert von 50 Mikrogramm, das sind 50 Millionstel Gramm, der für deutsche Innenstädte festgelegt worden ist, als quasi Tagesdosis, das ist eine Partikelzählmessanalyse, der entspricht bei den 35 möglichen oder erlaubten Überschreitungen pro Jahr etwa dem Abrauchen einer halben Zigarette. Und das hat ein renommierter Direktor eines Fraunhofer-Instituts vor nicht allzu langer Zeit auch so in den Medien verbreiten lassen. Und wenn wir uns dann überlegen, so wie vor noch kürzerer Zeit der ehemals oberste Pneumologe Deutschlands, also Lungenheilkundler, erklärt, dass die heutigen Feinstaubbelastungen durch Verbrennungsmotoren gesundheitlich quasi unbedenklich sind, und wenn er uns den Vergleich vor Augen hält, dass der normale inhalierte Zigarettenrauch eine Feinstaubbelastung von 500 Gramm pro Kubikmeter, also 10 Millionen mal mehr als den Grenzwert von 50 Mikrogramm nach sich zieht, dann wird die Sache nicht mehr glaubwürdig, sondern dann wird die Sache schon irrsinnig. Und für solche Irrsinnigkeiten verlangt die Politik unsere Gefolgschaft. Soweit also der renommierte Wissenschaftler zu diesem Teil des Systems dieser Welt. Wir wollen uns aber hier nicht weiter über Politik unterhalten. Wir wissen, wir haben bezüglich der Obrigkeit einen ganz anderen Auftrag, nämlich für sie zu beten, so steht es im 1. Timotheusbrief. Und so ist unser Eins auch bemüht, diesen Auftrag tunlichst vor Gott zu erfüllen. Und smart müssen wir nicht sein. Um dieses Wort hier noch einmal zu strapazieren, müssen nicht smart sein im Mitreden über weltliche oder politische Dinge. Zum einen sind die Kinder der Welt ja doch klüger als wir in weltlichen Dingen, und Gott sei Dank, dass es nicht umgekehrt ist. Und ein Knecht des Herrn soll ja auch nicht streiten, weder in der Welt noch in der Gemeinschaft der von Gott Abgesonderten von dieser Welt. Uns ist die Weisheit dieser Welt verwehrt, und zwar im besten und heilsamsten Sinne, denn wir haben eine andere, nämlich die Gesinnung Christi, empfangen. Und dessen Reich ist nicht von dieser Welt, wie Paulus sagt im 1. Korinther im Kapitel 1. Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Da ist also eine unüberbrückbare Kluft befestigt zwischen dem Wirken des Weltgeistes und dem Geist aus Gott. Auch wenn viele, die sich als Christen bezeichnen, wieder und wieder versuchen, sie zu überbrücken. Die Rechtschaffenen aber haben Christi Sinn empfangen in all ihrer Niedrigkeit und Nichtigkeit vor Gott und der Welt. Damit aber einen Schatz ohnegleichen von Gott, ein Angeld auf unser himmlisches Erbe, in dem unser Herr der Einzige ist und sein Name der Einzige. Und damit ist auch jedem Einzelnen von uns die Gnade Gottes gegeben, nach dem Maß der Gabe des Christus, die gute Botschaft von ihm weiterzusagen. Wir haben unser Talent dementsprechend empfangen, was uns zum Leben vor Gott und was uns zum Wohl der Menschen um uns her dienstbar macht. Und da hat weltliche Klugheit keinen Platz, auch kein Management, keine eigene Stärke, keine irdische Macht, kein finanzieller Reichtum und kein überragender, alles beherrschender Geist im Sinne der Welt, denn wir haben, so steht es im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist, und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und lassen wir uns das nur nicht kaputt erklären vom Widersacher. Halten wir uns herunter zu den geringen Dingen. Trachten wir nicht nach den hohen Dingen dieser Welt. Bemühen wir uns nicht, reich zu werden auf Erden. Seien wir lieber reich für Gott. Sind wir doch überaus reich gemacht, in Christus, von ihm neu geschaffen worden, und vergeuden wir deshalb nicht unser kostbares himmlisches Gut durch irdischen Tand, der wie ein Dunst vergeht, ebenso auch jegliche Ehre und irdisches Ansehen. Lassen wir uns auch nicht mehr einfangen und uns Satzungen einreden und auferlegen, so als lebten wir noch weltgemäß in dieser unserer Zeit, so mahnt uns Gottes Wort in Kolosser 2,20. Ja, wo lebst du denn? Und wo lebe ich denn? Wir haben von einer tiefen Kluft gesprochen. Gottes Wort drückt dieselbe mit sehr ernsten Worten aus und spricht von Feindschaft gegen Gott, wenn jemand der Weltfreund bleibt. Ja, wir werden definitiv Ehebrecher genannt von Gott als Freunde der Welt. In der ersten Liebe haben wir Jesus, denn die erste Liebe erkennt, was wir an ihm haben. Wenn sie aber erkaltet, dann gewinnen wir die Welt wieder lieb. Und was nützt uns dann, dass er so gut ist, wenn wir doch wieder mit der Welt zu huren beginnen, wie er sagt in Jakobus 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Und darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Die Welt, die ist ja stets eine feindliche Umgebung für jeden wiedergeborenen Christen. Viele sehen das aber nicht so. Und deshalb ist es immer an der Zeit, unser Herzensgedächtnis mit dem eingangs zitierten Wort unseres Herrn Jesus aufzufrischen: Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Jesus hat uns aus der Welt heraus erwählt. Das war und das ist der Wille und die Tätigkeit Gottes. Und was das für dich und deine Situation im Einzelnen bedeutet, wirst du dir erfragen müssen vom Herrn. Grundsätzlich ist uns dabei ja allen klar, der allgemeine Wille Gottes ist keinem von uns unbekannt, aber wo deine Brücken zur Welt sind, die du nicht abgebrochen hast, wo deine Türen sind, die du hinter dir nicht verschlossen hast, wegen gewisser Vorlieben, die dir aber nicht nur heute schon schaden, sondern die dich zu einem Demas werden lassen, wenn du sie beibehältst, die lass dir von deinem Gott zeigen und lass ihn all die Türen verschließen und deine alten Brücken verbrennen. Bei dem einen geht es um ein Hobby oder auch um mehrere. Es geht um Ehre, um Geld, um Sex. Und bei vielen ist es eine bestimmte Art von Musik, die beileibe nichts im Sinn hat mit der Ehre Gottes. Im Gegenteil, wir alle wissen, woher ihr Geplärr kommt und wie diabolisch und antichristlich ihr Ursprung, ihre Ausdrucksweise und ihr Ziel ist. Worauf sind denn deine Gedanken gerichtet? Wie ist deine gesamte Ausrichtung? Wie lauten denn die Grundsätze deines Herzens, deiner Überlegungen und deiner Ziele? Was hat sich geändert, seitdem du weißt, dass Christus dich aus der Welt heraus erwählt hat, aus allem, was die Welt ausmacht? Habt Acht, ja, habt Acht, sagt der Kolosserbrief, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Hüte dich in all diesen Punkten auch vor dir selber. Gott sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4. Schickt dir nicht der Teufel dann und wann Gedanken? Oder auch Leute, Bekannte, alte Freunde, ja Christen, die dich animieren sollen, alles etwas runder zu nehmen? Wir kennen doch diese Einflüsterungen, diese Überlegungen, diese Philosophien. Und ist da nicht etwas in uns gar nicht abgeneigt, vielem wieder zuzustimmen? Andere tun's ja auch. Warum? Weil wir nur zu gerne bereit sind, unsere alten Sünden wieder zu tun. Geht nicht auch manche Predigt in diese Richtung? Wird nicht immer wieder auch von der Kanzel her und in Bibelstunden versucht, die geistliche Kluft zwischen Gott und der Welt zu reduzieren, zu überbrücken und das Wort Gottes etwas aufzuweichen? Und da kannst du keinem trauen. Das musst du mit deinem himmlischen Herrn, der dich erwählt hat, heraus aus der Welt, aus dem, was du mit der Welt gemeinsam hattest oder noch hast oder wieder hast, das musst du mit deinem Herrn Jesus geklärt haben und von ihm geändert bekommen haben. Und dazu das neue Herz mit seinem erneuernden Wesen. Im apostolischen Lehrbrief sagt uns der Heilige Geist, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. So auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und da ist keine Rede von Weltgewandtheit oder von weltkonform. Ein Brief Christi seid ihr. Und könnten wir wieder erneuert werden zur nochmaligen Umkehr, wenn wir absichtlich dorthin zurückgekehrt sind, wo uns der Herr herausgeholt hat? Wenn mich Gott selber aus der Welt heraus erwählt, durch seine eigene Initiative, dann muss ich mir überlegen, was ich weiterhin tun will. Überlege auch du, wo du einst landen willst und wirst. Im Hebräerbrief steht im Kapitel 10 der bekannte Satz, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Und steht nicht in Gottes Wort, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist? Drei Zeugen gibt es sogar dazu. Im 2. Korintherbrief steht, er hat auch uns versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Und in Epheser 1 steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Drei Kapitel später steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Ja, wie nun? Liebäugeln wir noch mit der Welt? unter diesen himmlischen Gnaden erweisen? Herauserwählt sind wir von Christus, dem Sohn übergeben sind wir, vom Vater, versiegelt sind wir mit dem Heiligen Geist. Im 1. Korintherbrief steht in Kapitel 7, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Was ist Welt und was nicht? Woheraus bin ich, bist du von Christus erwählt worden? Das ist grundsätzlich jedem von uns in vielen Punkten klar, nicht wahr? Nachdem wir aber in einem dekadenten Wohlstandschristentum zum Glauben gerufen wurden, haben manche Herausgerufene das Wort Gottes weitgehend aufgeweicht und andere wieder mit ihrem gebrandmarkten Gewissen verbieten, zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Und diese heutige Predigt soll ja nicht die Verwirrung noch weiter und mehr verstärken, die ohnehin seit Jahrhunderten betrieben wird von zwielichtigen Gestalten rund ums Christentum. Das Wort Jesu soll uns bewusst sein und bleiben bei allem, was wir denken, reden und tun, und zwar aus dem Vermögen, das Gott darreicht. Gerade wegen diesem seinem Wort, das unserem Fuß zur Leuchte und zum Licht auf unserem Weg dient, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Um es noch einmal deutlich zu machen, dieses Wort aus Jesu Mund stellt eine Tatsache dar, als die von Gott herbeigeführte Existenzgrundlage für jeden geretteten Gläubigen. Und wir leben nicht darauf zu, sondern wir leben von diesem Wort und diesem Tun Jesu her. Unsere Seelen sind vor Gott sogar so hoch geachtet, dass wir dermaleinst mit Christus erben und mit ihm auf seinem Stuhl sitzen dürfen. Fänden wir es da wirklich nicht der Mühe wert, unser Eigenleben zu verleugnen und alles dran zu geben in der Nachfolge Jesu? Ja, viele möchten schon dem Herrn angehören, aber die Vergnügungen der Welt, die sie doch nicht aufgeben wollen, die beweisen leider, sie haben die Kosten noch immer nicht richtig überschlagen. Dann schaut ihr Ende an. Gott aber hat seine Kosten sehr wohl berechnen müssen wegen uns Sündern in dieser Welt. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Aber wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Alles. Aber manche Leute haben in Christus schon sehr viel gehabt und doch haben sie die Welt wieder lieb gewonnen und haben dabei alles verloren. Es ist nicht genug, liebe Seele, dass du den Herrn Jesus bei dir und in dir hast, du musst ihn auch behalten. Und wenn du das willst, dann musst du in seine heiligen Wege eingehen und die Welt verlassen haben. Es gab alle Zeit in der Christenheit solche, die den Herrn Jesus im Herzen gehabt haben, zumindest solange er ihnen gepredigt wurde. Sie haben ihn aber nicht behalten. Sie haben ihn verloren, weil die Welt wieder eingedrungen ist in ihre untreue, ehebrecherische Seele. Und die Welt ist es und ihre Werbung, die dir und mir den Herrn Jesus widerstellen wird, wenn wir uns ihm nicht so nahen, dass er dich und mich völlig heilen kann. Wir wollen und sollen ja gesund werden von all unserer Krankheit. Sehen wir denn nicht, wie Jesus immer noch Geduld hat mit uns? Und bedenken wir, wer uns elende Sünder aus der korrupten Welt und dem Gericht erwählt hat. Möchten wir dem widerstreben? Wem wollen wir gefallen, Gott oder der Welt? Wir müssen es recht genau nehmen mit der Zielverfehlung und bloß nicht mehr mit der Welt huren, denn das gefällt auch der Welt um uns her natürlich nicht. Und darum sagt uns der Herr, weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ich muss nur mit Jesus eins sein. Und wenn ich Jesus habe, dann bin ich im Buch des Lammes. Jesus muss meine Gerechtigkeit sein, dann bin ich im Buch des Lebens. Und das ist nicht schwer, was einem Junggläubigen in der Nachfolge anfangs noch viel Kampf kostet und oft nicht geringe Schwierigkeiten bereitet, das dauert ja nur eine Zeit lang. Ist unser Eins aber erst einmal einsichtig und gehorsam geworden, dann geht's ja anders zu. Wenn ich in Christus wandle und er mit mir wandelt, da geschieht doch so viel Wunderbares. Der Friede Gottes und die Freude im Heiligen Geist ist da. Der Mund fließt doch über voll Freude über die dargereichten Güter des Heils, Leben im Überfluss und der Reichtum des Christus ist uns geworden im Vaterhaus. Ist nicht unsere gemeinsame Erfahrung die, dass es die Kinder Gottes schon in diesem Leben viel tausendmal besser haben als die Kinder der Welt? Bei jeder schweren Diagnose und bei jeder gefürchteten Veränderung in unserem Leben wird das doch spürbar. Wir wissen, zu wem wir gehören und zu wem wir gehen können. Und was für eine Herrlichkeit ist erst recht droben für die aufgespart, die der Herr aus der Welt heraus erwählt hat und die ihm treu folgen. Umgekehrt aber, bist du nicht oder nicht mehr in Christus, dann kommen die Sorgen wieder, die trüben Gedanken und das drückt uns tief hinunter. Dann musst du seufzen, dann hast du Angst, ist angefüllt mit dem Sorgengeist. Und ist das nicht der Geist der Welt, aus der Jesus die Seinen längst herauserwählt hat? Hast du vielleicht über all dem Guten, das du die ganze Zeit von Gott empfangen hast, deinen Gott vergessen, ihm nicht gedankt? Bist du der Welt wieder näher gerückt? Dann erstickst du bald wieder schier in deinen Sorgen. Kehre doch zurück heute. Der Vater wartet auf dich. Wachst du nicht schon herauserwählt aus dem Verderben? Die meisten Christen, wenn sie zu den Frommen kommen, dann sind sie auch so fromm wie die anderen. Aber leider, wenn sie zu Weltleuten kommen, dann sind sie so weltkonform und weltgewandt wie die. Aber soll ich denn eine andere Sprache sprechen bei Weltkindern als bei Gotteskindern? Du, die lange Zunge, die ist vom Teufel. Denn der tut seit jeher alles mit seinem Reden und bringt die Seelen damit weg von Gott. Und dann kommen sie, die Unreinheit des Herzens, die Hurerei und Begierde und Lust und alles andere, und du begehst Ehebruch mit der Welt, deinem Herrn gegenüber. Und was du gemeint hast aufzubauen, in Wirklichkeit zerstörst du es. Und das Resultat sind dann verrückte Herzen im wahrsten Sinn, die bald alles durch eine ganz andere Brille sehen, und das sieht dann alles auch sehr fromm aus, nicht wahr? Ach, was ist das für ein Dank für das Herauserwähltsein durch Christus. Und Jesus sagt uns doch, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn ich aber weiter Freundschaft mit der Welt hege, dann diene und folge ich anderen Göttern und werde zum Feind Gottes und höre nicht mehr auf ihn. Wollen wir das? Wer auf beiden Seiten hinkt, das ist der Heuchler, der vor Gott zum Gestank wird. Unser Herr sagt zwei Kapitel vor unserem Predigtext, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Umso ernster ist für uns die konsequente Nachfolge in dieser Zeit. Und Jesus sagt ja gerade zu den letzten Tagen bezüglich seiner Auserwählten, wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Was für eine vorsorgliche Fürsorge! Und dass wir überhaupt davon erfahren, so hat es für die Zeit der früheren Verfolgungen nicht gelautet, zur Zeit der Inquisition zum Beispiel, da blieben Gläubige standhaft in den Verliesen bis hin zum Scheiterhaufen. Aber heute ist die schleichende Verführung da, durch die Medien, das Bild hat das Wort erschlagen, wo es konnte, die Verflachung, das soziale Evangelium und die Bibelkritik, die eigene Unachtsamkeit, das Nichtwachen und die herbeigeredete Einheit, die dem Leib Christi das Antichristentum entgegensetzt, den diabolischen Ersatz, und der Mensch als das Maß aller Dinge anstelle von Christus allein. Und viele können ja so fromm daherreden, wissen tausend Weisen, Menschen in Gemeinden zu verführen, Wie Wasser läuft ihr Wort und quillt hinein in zahllose Nebenwege. Und so kommen sie dann zusammen und sagen sich, wir sind doch ganz recht so, wir gehen in die Gemeinschaft und in die Bibelstunde. Aber ihr Wandel vor Gott ist nicht richtig. Sie sind es, die Gottes Willen verachten, und doch zählen sie sich zum Volk Gottes. Und so brüsten sie sich und schmücken sich untereinander. Aber wie sagt Gottes Wort hierzu im Psalm 36? Ein Urteil über die Abtrünnigkeit des Gottlosen kommt aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Missetat zu vollbringen, zu hassen. Die Worte seines Mundes sind Lug und Trug. Er hat aufgehört, verständig zu sein und Gutes zu tun. Auf seinem Lager brütet er Bosheit aus und er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Könnten solche die Welt verlassen haben? Die eitle Welt da draußen vielleicht, aber nicht die religiöse Welt. Was meint ihr, auf welcher Seite stehen wir denn? Hat uns der Herr nicht gerade aus der religiösen Welt heraus erwählt? Die Zeit wird auch bei uns wieder kommen, dass wer von den Religiösen die Kinder Gottes tötet, dass der meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. So werden die Kinder Gottes gehasst werden. Und fragst du, warum? Weil eben der Herr Jesus uns aus der Welt heraus erwählt und herausgerufen hat. Dann sehen wir also zu, dass wir seines Rufs entsprechend wandeln, wenn's die Welt auch stört. Ein jeder, der ernsthaft zu Jesus kommt, der hat und will ja in dem Moment keinen anderen Gott. Aber bald bietet ihm der Teufel die Weltweisheit an, diese verfluchte, fleischliche Weisheit. Der sagt ihm, wie klug er doch sei und dass er keineswegs töricht sei oder niedrig oder nichtig, so wie der erste Korintherbrief Jesu herausgerufene beschreibt. Und in der Folge überhebt sich dann wieder einer über den anderen. Und wer so wandelt, der entwickelt bald einen Hass auf alle jene, denen es ernst ist damit, nur Jesus zu gefallen. Denn dieser Weg ist den weltweisen Gläubigen zu eng. Jeder Christ, jeder Religiöse, der anderen Göttern dient, merkt ja nicht einmal mehr, wie langsam sich diese böse Abneigung einschleicht jeder Seele gegenüber, die nur Jesus will, was ja derselbe Grund ist, warum auch unser Herr Jesus gehasst wurde. Und daher sein Wort, weil ich euch erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und wehe mir, wenn ich bei allen beliebt bin, vor allem in der Welt. Um den ersten Johannesbrief kommen wir bei diesem Thema nicht herum. Da steht vieles dazu. Im Kapitel 2 zum Beispiel, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ein Vers weiter. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und im Kapitel 3 seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Was hat das zu bedeuten für uns? Und das bedeutet, die Welt kennt uns nicht. Indem wir nämlich die Gnade Gottes in der Tat angenommen haben und der Heilige Geist uns das zusammen mit unserem Geist bezeugt, wird für uns das Außerordentliche zur Realität. Die Welt kennt uns nicht. So wie du nach dem Gesetz des Geistes lebst, kennt dich die Welt nicht mehr. Und so wie ich ein Kind Gottes geworden bin, bin ich der Welt unbekannt. Und so wie du von Jesus heraus erwählt bist, bist du der Welt ein Fremdling. So schreibt auch Petrus an die Brüder, als an die Fremdlinge in der Welt. Und darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Im 1. Johannesbrief steht im Kapitel 4,4, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ob du nun als ein Kind Gottes und der Weltleuten lebst und wandelst und dabei ein mehr oder weniger schweres Leben hast hier oder mit lebendigen Kindern Gottes zusammenlebst, eins bleibt gleich, wo immer Gott dich hinplatziert hat, dort sollst du sein Zeuge sein. Und Zeugen tut vor Gott und der Welt in erster Linie unser Wandel. Entweder sind wir ein Brief des Christus oder ein Empfehlungsschreiben des Teufels. Jesus Christus ist ja nicht in die Welt gekommen, dass ich meine Sünde behalte, sondern dass er meine Sünde wegnehme. Und das hat seine Wirkung im Alltag und in der Ehe und in der Nachbarschaft. Mein Erlöser ist er geworden. Und bin ich in Christus Jesu herauserwählt aus der Welt, dann nehme ich mich nun in ihm, in Christus, in Acht. Mit meinen Gedanken, in meinen Gesprächen, in allem Reden und Tun, mit meinen Augen und Ohren. Ich nehme mich in Acht, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, anfasse. Ich nehme mich in Acht, wie ich nicht gehe, mit meinen Füßen. Ich nehme mich in Acht mit meinen Fingern, mit all meinen Gebärden, mit allen Bewegungen des Leibes. Und ich habe Acht auf alle Regungen in meinem Herzen und bringe immer alles gleich unter das Kreuz, in den Gehorsam Christi. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, sagt Gottes Wort, der verfehlt nicht mehr das Ziel. Wer aber sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Es kann kein Kind Gottes geben, das nicht die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt hätte. Hast du aber die Kräfte der zukünftigen Welt erfahren, dann kommt es darauf an, ich kann, ich darf in Christus sein und wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, sagt Gott. Und demnach muss ich aus Christus heraus, wenn ich Sünde tun will. Und wo bin ich dann? Ich, der ich von ihm aus der Welt heraus erwählt worden bin? Die Welt mit ihren Religionen wird unter dem Kommando des Satans weiter gegen den Herrn Jesus und die Seinen streiten. Je länger, je ärger. Und nach wird so weit kommen, dass alles, was Christus betrifft, von der Erde vertilgt werden soll. Da steht im 1. Johannesbrief im Kapitel 4 das bekannte Wort dazu. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt ihn überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ab dem Moment, wo du es mit Jesus zu tun hast, kriegst du Anstöße und es gibt Ärgernisse. Das alles muss auf dich zukommen, von der Welt, aus der religiösen Welt, aus der Verwandtschaft und aus dir selber. Und fragst du immer noch, warum? Unser Eingangstext sagt es deutlich aus. Noch einmal sei er hier wiederholt. Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und deshalb gibt uns der Römerbrief in seinem Kapitel 12 die so praktische Anweisung. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen. Amen.